Auf die Tagesordnungspunkte 2a bis 2g. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe 2021 und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Sowie Beratung von weiteren Vorlagen zur Aufbauhilfe, zum Bevölkerungsschutz, zum Klimaschutz sowie zum Katastrophen- und Hochwasserschutz. Der Gesetzentwurf beinhaltet in der Fassung der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auch Änderungen des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Artikel 15 und zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht in Artikel 16. Über Teile des Gesetzentwurfs werden wir später getrennt und über einen Teil namentlich abstimmen. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD zu dem Aufbauhilfegesetz 2021 liegen zwei Änderungsanträge und ein Entschließungsantrag der Fraktionen der FDP sowie ein Entschließungsantrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen vor. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass wir nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung noch über den Gesetzentwurf in dritter Beratung sowie über die zwei Entschließungsanträge abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe erstaunt festgestellt, dass alle Präsidenten vor mir heute sehr, sehr großzügig waren. Ich kündige hier schon an, ich werde darauf achten, dass wir die beschlossene Debattenzeit von 60 Minuten zwar ausschöpfen, aber soweit es irgendwie geht, auch nicht überziehen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Sabine Dittmar für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Aufbauhilfegesetz beraten wir heute auch über wichtige Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Die parlamentarischen Beratungen der letzten Tage haben uns allen Koalition und Opposition viel abverlangt. Ich möchte aber auch noch mal unmissverständlich klarstellen, das Beratungsverfahren war straff. Es ist jedoch ordnungsgemäß durchgeführt worden. Und Herr Gesundheitsminister Spahn, wären Sie gleich der SPD gefolgt, hätte das parlamentarische Verfahren schon lange geordnet vor der Sommerpause begonnen und abgeschlossen werden können. Diese Randbemerkung vorweggestellt, möchte ich nun auf die wesentlichen Änderungen im Infektionsschutzgesetz eingehen. In der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird das Auskunftsrecht von Arbeitgebern über den Corona-Impfstatus von Beschäftigten. Die einen fordern mehr, den anderen geht es nicht weit genug. Wir erweitern mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aber aus gutem Grund den Kreis der Einrichtungen, in denen von den Beschäftigten eine Auskunft über den Corona-Impf- bzw. Immunstatus verlangt werden kann. Denn es war niemandem zu erklären, warum dies zum Beispiel in Krankenhäusern, in Arztpraxen seit langer Zeit selbstverständlich ist, in der ambulanten und stationären Pflege aber nicht. Kitas und Schulen jetzt ebenfalls mit einzubeziehen, ist für mich als Gesundheitspolitikerin angesichts der steigenden Infektionszahlen bei Kindern, die wir durch eine Impfung gar nicht schützen können, und Jugendlichen wirklich das Gebot der Stunde. Denn dort, wo vulnerable und schutzbedürftige Menschen sehr nah zusammenkommen, muss in der Pandemie besondere Vorsicht gelten. Und für die Sicherstellung des Infektionsschutzes ist es sowohl für Beschäftigte als auch für die zu Betreuenden wichtig, dass der Arbeitgeber den Immunstatus kennt. Nur dann kann der Infektionsschutz im Betrieb sowohl für Beschäftigte als auch für die zu Betreuenden optimal sichergestellt werden. Für die SPD ist es aber ganz klar, Gesundheitsdaten sind sehr sensible Daten. Sie unterliegen einem besonderen Schutz und deshalb müssen Regelungen zur Offenlegung dieser Angaben die absolute, gut begründete Ausnahme sein. Meine Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch mitten in der Pandemie. Allerdings hat die wohlvertraute 7-Tage-Inzidenz mit steigender Impfquote an Aussagekraft bezüglich der Belastung des Krankenhaussektors verloren.
Kollegin Dittmar, gestatten Sie mir eine Frage oder
Bemerkung? Keine Zwischenfrage. Bezüglich der Belastung des Krankenhaussektors sehr verloren. Es ist deshalb nur konsequent, für notwendige Infektionsschutzmaßnahmen stärker auf die Hospitalisierungsrate abzustellen. Sie wird der neue Leitwert. Die Inzidenz bleibt aber wichtiger Frühindikator, sowohl was die Infektionsdynamik als auch die Verteilung in den Altersgruppen angeht. Sie wird bei den Infektionsschutzmaßnahmen genauso wie die Impfquote oder Intensivbelegung weiterhin mit berücksichtigt werden müssen. Konkrete bundeseinheitliche Schwellenwerte wird es allerdings nicht mehr geben. Diese können die Länder unter Berücksichtigung ihrer Versorgungskapazitäten künftig selbst festlegen. Ja, Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir heute diese wichtigen Änderungen im Infektionsschutz vornehmen. Diese Regelungen sind ausgewogen, sie sind notwendig und sie sind richtig. Aber ich sage auch besser, noch als die Erfassung des Infektionsgeschehens ist es, die Covid-Infektion überhaupt nicht zuzulassen. Über 54 Millionen Menschen in Deutschland haben sich schon für eine Impfung entschieden. Eine gute Entscheidung. Aber um sicher durch Herbst und Winter zu kommen, müssen sich noch mehr entscheiden. Und ich appelliere deshalb an alle zögerlichen Zweifler, Skeptiker, setzen Sie sich noch einmal intensiv mit den Impfungen auseinander, sprechen Sie mit Ihrem Arzt und Ihrer Ärztin. Neue Studien zeigen erneut die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe. In der Altersgruppe 18 bis 59 heißt das ganz konkret 95%iger Schutz vor Hospitalisierung, 97%iger Schutz vor Intensivbehandlung, 100%iger Schutz vor einem tödlichen Krankheitsverlauf. Also lassen Sie sich impfen, schützen Sie Ihr Leben und Ihr eigenes Umfeld. Kollegin. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
Das Wort hat der Abgeordnete Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Flut im Westen Deutschlands ist zweifelsfrei eine Jahrhundertkatastrophe. Ich selbst habe Schäden in diesem Ausmaß vorher noch nie mit eigenen Augen gesehen. Meine Wohnung liegt in der Altstadt von Bad Münstereifel, direkt an der Erft. Das Haus hat standgehalten, ist aber einsturzgefährdet. Am Samstag nach der Flut konnten meine Frau und ich unseren Hausstand retten. Ob und wann wir wieder in unser Heim zurückkehren können, wissen wir nicht. Eines weiß ich aber gewiss. Wenn das eigene Leben betroffen ist, blickt man klarer auf die Dinge als aus dem Fenster einer Staatslimousine. Unseren Verlust teile ich mit tausenden Landsleuten in der Region. Viele haben noch weitaus mehr verloren als ich. Mehr als 180 Menschen sind in den Fluten ums Leben gekommen. 180 Menschen, die in ihren Wohnstuben saßen oder Sachen aus dem Keller holen wollten, mit dem Auto aus der Tiefgarage fuhren oder sogar auf der Straße auf dem Weg nach Hause fortgerissen wurden. 180 Menschen, die jetzt tot sind und die trotz der Tatsache, dass sie tot sind, einen Anspruch haben. Einen Anspruch auf die Frage nach der Verantwortung für ihren Tod. In Nordrhein-Westfalen hat die Flut ein Staatsversagen offengelegt. Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz von Bund und Landesregierung hat in gigantischem Ausmaß versagt. Alarmierungen des europäischen Hochwasserwarnsystems wurden ignoriert, Sirenen wurden nicht aktiviert. Die bedrohten Dörfer und Städte wurden viel zu spät evakuiert. Das hat Menschenleben gekostet. Das Staatsversagen ist das eine. Das andere ist der inzwischen okkulte Reflex der Politik, dieses Versagen auf den Klimawandel zu schieben. Ja, Klima wandelt sich schon immer. Ja, der Mensch muss besser mit der Natur umgehen. Alles richtig. Aber für den Hochwasserschutz, für Rückhaltebecken, für Aufforstungen, für Sirenen, digitale Warnsysteme sind die Regierungen in Bund und Ländern zuständig und nicht das Klima. Der Schutz der Bevölkerung ist die Kernaufgabe des Staates und damit die erste Pflicht eines Ministerpräsidenten. Herr Laschet hätte die Menschen warnen und evakuieren müssen. Das hat er nicht getan. Herr Laschet hätte für eine Infrastruktur zum Schutz der Dörfer und Städte sorgen müssen. Das hat er nicht getan. Herr Laschet hat die Menschen in Nordrhein-Westfalen im Stich gelassen. Er hat die Bevölkerung nicht geschützt. Meine Damen und Herren, in all dem Versagen der Politik war auch ein Lichtblick zu sehen, und das sind die Menschen in unserem Land. Was ich in den Tagen nach der Flut in meiner Heimat an Hilfsbereitschaft und Durchhaltewillen gesehen habe, zeigt mir, dass unser Land eine Zukunft hat. Ich danke allen Landsleuten, die in den letzten Monaten in meiner Heimatregion Großartiges geleistet haben. Sie werden sehen, wir bauen dieses Land wieder auf. Dankeschön.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Andreas Jung das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über diesen Solidaritätsfonds debattieren und ihn, davon bin ich überzeugt, heute auch beschließen, dann sind wir in Gedanken bei den Opfern der Flutkatastrophe. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen, bei den Menschen in den Dörfern, in den Städten, in den Regionen, und wir teilen ihren Schmerz. Und wir wissen, Geld kann diesen Schmerz nicht lindern. Aber wir erinnern uns auch an das, was wir gesagt haben, als wir diese schrecklichen Bilder vor Augen hatten. Wir haben gesagt, wir werden euch nicht alleine lassen. Wir werden euch nicht vergessen. Wo wir helfen können, wo Bundesmittel nötig sind, wo wir mit Bund und Land und Ländern gemeinsam solidarisch unterstützen können, da werden wir es tun. Und dieses Versprechen lösen wir heute ein. Und wir lösen es ein mit einer großen Kraftanstrengung, mit einem Fonds, der gefüllt wird mit 30 Milliarden Euro, den Bund und Länder gemeinsam finanzieren werden und mit dem wir sagen, selbstverständlich, dort, wo Infrastrukturen des Bundes betroffen sind, da werden wir die wieder aufbauen. Aber wo wir auch sagen, da wo Menschen in ihrer Existenz betroffen sind und Unterstützung brauchen, da wo es um Betriebe und deren Existenz geht, da wo in den Gemeinden, Vereine, Einrichtungen, die Dinge wieder aufgebaut werden müssen, da sind wir da und wir unterstützen. Und wir sagen auch, es muss schnell gehen. Da muss keiner warten, bis er den Zuwendungsbescheid hat. Es kann gleich angefangen werden. Es muss unbürokratisch sein. Und ich will ganz deutlich sagen, wir alle waren beeindruckt von dem Zusammenhalt in diesen Gebieten und weit über diese Gebiete hinaus. Ich will sagen, Respekt davor, wie die Menschen da angepackt haben. Und ich will in unser aller Namen ein Dankeschön sagen an die Hilfsorganisation, an die Rettungsorganisation, an die Polizei, an die Feuerwehren, an alle, die dort angepackt haben und mitgeholfen haben, ist eine große solidarische Leistung unseres Landes. Und selbstverständlich gilt, dass wir Konsequenzen zu ziehen haben, dass wir zu fragen haben, wo müssen wir besser werden beim Hochwasserschutz, wo müssen wir besser werden beim Katastrophenschutz, wo müssen wir auch grenzüberschreitend denken. Flüsse sind grenzüberschreitend, deshalb brauchen wir auch hier grenzüberschreitende Risikoanalysen, grenzüberschreitende Vorsorgen, grenzüberschreitende Strategien, grenzüberschreitende Übungen. Wir müssen hier im Land und gemeinsam mit unseren Nachbarländern besser werden. Das wird auch Geld kosten. Dazu bekennen wir uns. Es ist eine Investition in unsere gemeinsame Sicherheit. Und selbstverständlich müssen wir schneller werden beim Klimaschutz. Dieses Ereignis vor Augen ist unbestreitbar. Wir müssen den Klimawandel konsequent bekämpfen. Wir müssen hier mehr Tempo machen. Da kann man nie ein einzelnes Ereignis nur nennen. Aber es ist unbestreitbar, sage ich in Ihre Richtung, ist unbestreitbar und sagt die übergroße Mehrheit der Wissenschaftler, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, der führt zu einer Häufung von Extremereignissen. Darunter leiden viele Regionen der Welt schon lange. Auch bei uns gibt es da eine Häufung und deshalb sind wir aufgefordert, da entschieden zu handeln. Und es ist nicht nur eine Forderung, es ist Gesetz. Wir haben, die Bundeskanzlerin hat es heute gesagt, einen großen Fortschritt erreicht in dieser Legislaturperiode, ein Klimaschutzgesetz, gesetzlich verbindlich die Klimaziele festgeschrieben. Wir haben sie nachgeschärft im Juni. Klimaneutralität ist Gesetz und der Pfad dahin. Und da gibt es kein Vertun, da gibt es auch keine Kompromisse. Da ist vorgegeben, Jahr für Jahr, was müssen wir erreichen. Das ist unser Weg, den gehen wir konsequent an. Und wir setzen dabei auf Innovation, wir setzen auf Planungsbeschleunigung, wir setzen auf ein Turbo für erneuerbare Energien, wir setzen auf neue Technologien wie die Wasserstoffstrategie und mit allen Maßnahmen, mit einem Instrumentenmix aus Regeln, aus Förderung, starker Förderung, zum Beispiel für Gebäudesanierung, für Heizungsaustausch, für nachhaltige Mobilität und mit marktwirtschaftlichen Instrumenten werden wir das voranbringen. Immer steht Innovation im Mittelpunkt. Und immer steht im Mittelpunkt dieser Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, die ich gerade beschrieben habe, die brauchen wir auch da und die brauchen wir auf der ganzen Strecke, auf diesem ganzen Pfad dahin, weil wir konsequenten Klimaschutz zusammenbringen mit Wirtschaft, weil wir es zusammenbringen mit Sozialem. Das ist Nachhaltigkeit. Wir stehen für Nachhaltigkeit in der ganzen Breite. Das ist unser Weg. Dafür haben wir wichtige Entscheidungen getroffen und die werden wir beherzt angehen. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Wolfgang Kubicki für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ersten Redebeiträge haben bereits gezeigt, wie unsinnig die Weigerung der Großen Koalition war, die Debatte über das Sondervermögen und die Debatte über das Infektionsschutzgesetz nicht getrennt zu behandeln, sondern in einer gemeinsamen Beratung. Ich werde mich auch darauf konzentrieren, zum Infektionsschutzgesetz zu sprechen. Den Rest wird der Kollege Herbrand für die FDP-Fraktion machen. Um es vorweg kurz zu machen, meine Fraktion wird der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmen. Nicht nur, weil nach unserer Auffassung die pandemische Lage nationaler Tragweite weder rechtlich noch tatsächlich weiterhin gegeben ist. Diese Regierung lässt auch völlig im Dunkeln, wann und unter welchen Bedingungen der bestehende Ausnahmezustand beendet und die Normalität wiederhergestellt wird. Nach unserer Auffassung lassen sich weitere massive Grundrechtseinschränkungen nicht mehr begründen. Seit Ende letzten Jahres erklärt die Bundesregierung, dass dann, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben werden, alle grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen aufgehoben würden. Dies hat der Kanzleramtsminister Helge Braun Anfang März in einem bemerkenswerten Beitrag gegenüber der Funke Mediengruppe ausdrücklich wiederholt. Der Einwand, man kannte die Delta-Variante noch nicht, ist nicht nur falsch, sondern auch untauglich. Denn noch Ende Juni hat das RKI in seinem Impfbuch für alle festgestellt, dass spätestens im Herbst, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ausschließlich ihr individuelles Krankheitsrisiko tragen. Wann also enden die administrativen Eingriffsbefugnisse? Frau Bundeskanzlerin, Sie haben heute Morgen davon gesprochen, dass wir für die Impfungen werben müssen. Dem schließe ich mich ausdrücklich an. Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich wirklich impfen lassen. Aber hören Sie auf, Nicht-Geimpfte zu bedrohen mit dem Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben. Hören Sie auf, sie zu Schuldigen zu machen und ihre soziale Verantwortung infrage zu stellen. Das spaltet die Gesellschaft in unerträglicher Weise. Von Nicht-Geimpften geht keine Gefahr aus. Von Nicht-Geimpften geht keine Gefahr aus. Die Gefahr geht ausschließlich von Infizierten aus. Ich habe mich impfen lassen, um vor Letzteren keine Angst mehr zu haben. Und das sollte für alle Geimpften gelten. Der Virologe Christian Drosten hat vor ein paar Tagen gegenüber dem NDR Folgendes gesagt. Und hören Sie freundlicherweise zu. Mein Ziel als Virologe Drosten, wie ich jetzt gerne immun werden will, ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsatteln will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine Infektion und die zweite und auch die dritte haben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal dieses Virus sehen, genau wie ich die anderen Coronaviren auch immer mal wieder sehe, Zitat Ende. Es gibt infektiologisch Sinn, weiterhin bei Testungen zu bleiben, weil wir mittlerweile wissen, dass auch Geimpfte und auch genesene Infektionsträger also ansteckend sein können. Dies sollte aber den Menschen freigestellt sein und nicht staatlich verordnet, weil es ein überordnetes Interesse des Staates gibt, das Pandemiegeschehen im Auge zu behalten, darf es auch keine Kostenpflicht bei Testungen geben. Es macht übrigens keinen Sinn, für die regierungstragende Fraktion eine pandemische Lage nationaler Tragweite festzustellen und anschließend Testungen kostenpflichtig zu machen. Das ist ein Widerspruch in sich. Es wird Zeit, dass das Prinzip der Eigenverantwortung wieder zum tragenden Element unseres Zusammenlebens wird. Wir sollten dem Beispiel unserer dänischen Freunde folgen und konsequent den Weg zur Normalität gehen. Herzlichen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben ausreichend guten Impfstoff. Wir haben hervorragende Virologinnen und Virologen, Ärztinnen, Krankenpfleger, Krankenschwestern. Aber trotzdem erleben wir im Augenblick fast einen Impfstillstand. Da muss man doch die Bundesregierung fragen, warum schafft sie es nicht, aus diesen hervorragenden Voraussetzungen etwas zu machen? Ich glaube, sie muss ihre Verantwortung endlich eingestehen, meine Damen und Herren, und die Bürgerinnen und Bürger beschließen. Und heute nun will die Bundesregierung völlig überstürzt. Nicht einmal eine Anhörung im Bundestag wurde zugelassen, und da muss ich Ihnen ausdrücklich widersprechen, Kollegin Dittmar, völlig überstürzt die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über den Haufen werfen. Ich sage Ihnen, Arbeitsrecht und Datenschutz sind nichts für schönes Wetter. Gerade in Krisen muss damit sorgfältig umgegangen werden. Alles andere zerstört Vertrauen, und da machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Und die Virologen haben ja recht. Unsere Impfquote ist zu niedrig. Also müssen wir über die Frage sprechen, warum Pandemieminister Spahn mit seiner Impfstrategie es eben nicht geschafft hat, sie höher zu bringen. Zurzeit liegt sie bei 61,3% nach Aussagen des RKI vollständig Geimpfter. Man kann mir doch nicht weismachen, dass es in Deutschland fast 40% Hardcore-Impfgegner gibt. Da macht doch die Bundesregierung etwas falsch. Warum sind, die Frage müssen wir uns doch stellen, in Dänemark schon 73,1% und in Portugal 76,8% geimpft? Haben Sie da mal nachgefragt? Einige Fehler liegen ja auf der Hand. Anfang 2020 hat Minister Spahn eine neue Abteilung Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit und Nachhaltigkeit gegründet. Als Leiter wurde ein General der Bundeswehr berufen, der ausdrücklich auch in Uniform erscheinen sollte dort. Spätestens da war mir klar, diese Sache muss schiefgehen. Ein Virus kann doch nicht mit militärischer Logik besiegt werden. Wir werden auch in Zukunft keine Kriege gegen Krankheiten gewinnen. Was wir brauchen, ist Information, Aufklärung, Überzeugung. Und dafür braucht man keine Generäle, sondern Psychologen, Kommunikationsexperten. Also Aufklärung, Überzeugung, Gelegenheit, kein Gerede über Krieg, meine Damen und Herren. Und es gibt auch ein Misstrauen gegenüber der Pharmaindustrie. Die Preispolitik ist nicht transparent, und viele haben den Eindruck, dass es Pfizer, BioNTech und anderen eben nicht nur um die Bekämpfung der Pandemie, sondern auch um Profite geht. Und auch dem müssen wir uns deutlich entgegenstellen, meine Damen und Herren. Was das Impfen nun betrifft, haben wir historische Vorbilder. Ich kann nur empfehlen, sich ein Beispiel an Elvis Presley zu nehmen. 1956 ließ sich Elvis Presley öffentlich vor einem Auftritt gegen Polio impfen. Danach explodierte die Immunisierungsquote in den USA unter Teenagern in nur 6 Monaten. Also, wir brauchen die richtigen Vorbilder, meine Damen und Herren. Unsere Botschaften sind ganz klar. Unausgegorene Gesetzesänderungen, wie sie hier vorliegen, zerstören Vertrauen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das lehnen wir ab. Zweitens, es muss jetzt wieder geimpft werden. Dafür brauchen wir Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Anreize. Und der Zugang muss niedrigschwellig sein. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In meinem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg haben wir hinter einem großen Möbelhaus, den Namen nenne ich jetzt nicht, ein Drive- und Walk-in-Impfzentrum errichtet. Da kommen täglich hunderte Menschen vorbei. Das widerspricht doch der These von der allgemeinen Impfmüdigkeit. Es muss mehr solche Gelegenheiten geben. Das wäre der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und Pandemien besiegen wir nicht allein mit Impfstoffen, sondern vor allen Dingen mit Solidarität in unserem Land und mit den Ländern, die immer noch zu wenig Impfstoff haben. Und darum wiederhole ich ganz deutlich unsere Forderung, geben Sie endlich die Patente frei. Das ist eine Frage der Solidarität, aber auch eine Frage des Selbstschutzes, meine Damen und Herren. Ich gebe Kollegen Kubicki recht, es ist wirklich sehr ungünstig, dass wir beide Themen in einem komplex behandeln müssen. Wir haben in der vergangenen Sitzung ja uns sehr ausführlich damit befasst, wie das Sondervermögen aufgebaut werden soll. Und ich möchte für meine Fraktion ganz deutlich sagen, wir unterstützen die Aufbauhilfen. Wir sind mit in unseren Gedanken bei den Menschen, die so vieles erlitten haben. Und wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern und bei allen Spenderinnen und Spendern. Da hat sich gezeigt, dass es in unserem Land bei den Menschen viel Solidarität gibt. Wir müssen aber auch Schlussfolgerungen ziehen. Wir brauchen endlich einen effektiven Hochwasserschutz und wir brauchen einen wirksamen Katastrophenschutz. Nun beschließen wir ja wieder viel Geld. Und darum sage ich ganz deutlich, wir wollen vor der Wahl wissen, wer die Rechnung bezahlen soll. CDU, CS und FDP wollen vor allen Dingen die Vermögenden nach der Wahl steuerlich entlasten. Und die Wählerinnen und Wähler müssen wissen, diese Parteien sind die Vermögensverwalter der Reichen in diesem Land und nicht die der Mehrheit. Wir als Linke wollen die 119 deutschen Millionäre zur zur Kasse bitten. Keiner von denen muss fürchten, nach der von uns eingeführten Vermögensabgabe als armer Millionär sein Leben fristen zu müssen. Das versprechen wir. Wir wollen eine gerechte Gesellschaft. Wir treten an für eine andere Steuerpolitik, damit die Menschen in diesem Land wieder besser leben können. Herzlichen Dank.
Kollege Sven-Christian Kindler hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Anfang dieser Debatte will ich auch feststellen, dass es ein Unding ist und sehr unglücklich, dass hier die Fluthilfe, der Wiederaufbaufonds und das Infektionsschutzgesetz in einem Gesetz verbunden wurden, hier gemeinsam diskutiert werden müssen. Das ist für die parlamentarische Debatte sehr schwierig. Und ich will hier sehr klar sagen, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes halten wir nicht für zielführend. Deswegen werden wir sie ablehnen. Am Ende werden wir aber natürlich auch dem Wiederaufbaufonds und den Aufbauhilfen zustimmen, weil das richtig und notwendig ist. Wir danken allen Rettungskräften, die auch in dieser schweren Not geholfen haben, allen Menschen, die solidarisch waren mit den Menschen, die so viel verloren haben, wo Menschen viele verletzt wurden, viele Menschen gestorben sind, viele so viel verloren haben. Deswegen ist es richtig und notwendig, dass der Bundestag gemeinsam mit den Ländern jetzt den Wiederaufbaufonds auf den Weg gibt. Und deswegen stimmen wir dem auch zu. Aber wir müssen ja auch aus dieser Katastrophe lernen. Das heißt, wir müssen einen verbesserten Katastrophenschutz aufbauen mit mehr Koordination beim Bund. Aber die Wissenschaft sagt uns auch sehr deutlich, solche Starkwetterereignisse werden durch die Klimakrise weiter zunehmen. Und wenn sie dann auftreten, werden sie deutlich heftiger. Und das zeigt uns ja auch mal in diesen Tagen und Wochen im Sommer, was wir so viel an Starkwetterereignissen gesehen haben. Hitzewellen in den USA, in Kanada, in Griechenland und Italien, in der Türkei, in Sibirien. So viele Waldbrände, das Grönlandeis schmilzt wie noch nie. Also wir sehen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt handeln, jetzt und nicht irgendwann. Deswegen geht es bei der Bundestagswahl darum, dass wir endlich ernst machen mit Klimaschutz. Und das heißt auch, dass die nächste Bundesregierung endlich ernst machen muss mit Klimaschutz. Denn wo waren denn Union und SPD in den letzten 16 Jahren? Davon hat 16 Jahre die Union regiert, 12 Jahre sammelte SPD und da haben sie erneuerbare Energien rasiert, sie haben fossile Subventionen mit Milliarden gepempert und sie haben dafür gesorgt, dass immer weiter neue Autobahnen gebaut wurden. Sie haben nichts gemacht beim Klimaschutz und das muss sich endlich ändern. Und wenn man sich auch nochmal die Position der Kandidaten von Union und SPD genau anschaut, hat man da sehr viele gemeinsame Übereinstimmungen gegen konkreten Klimaschutz. Armin Laschet und Olaf Scholz wollen einen Kohleausstieg erst 2038. Olaf Scholz und Armin Laschet wollen weiter den schmutzigen Diesel subventionieren, sie wollen weiter Milliarden für die Flugindustrie ausgeben, sie wollen weiter neue Autobahnen mit Milliarden dafür ausgeben, statt das Geld in die Bahn zu investieren. Olaf Scholz und Armin Laschet, man könnte auch sagen, Armin Scholz und Olaf Laschet, die wollen weiter die Klimakrise befeuern. Das geht gar nicht. Wir müssen endlich ernst machen mit Klimaschutz. Denn worum es jetzt geht, wir brauchen jetzt endlich einen großen Aufbruch. Wir brauchen Mut für Veränderungen, den Abbau von klimafeindlichen Subventionen, große Investitionen statt dem Dogma der schwarzen Null und einen klaren Ordnungsrahmen für Klimaschutz statt weiter so mit der Großen Koalition. Dankeschön.
Das Wort hat Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen starken Staat, der für die Bürger da ist, den zeichnet es aus, wenn er auch in Krisenzeiten wichtige Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger trifft. Und genau das machen wir hier und heute. Wir beschließen wichtige, ganz konkrete Hilfen für die Hochwassergeschädigten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und wir treffen ganz wichtige Entscheidungen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Und das zeigt eins ganz genau. Wir, die Politik, wir sind handlungsfähig. Wir kümmern uns um die Bürgerinnen und Bürger und treffen für sie die notwendigen Entscheidungen, so wie heute hier im Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die schreckliche Hochwasserkatastrophe, die hat uns alle erschüttert und natürlich müssen wir in der nächsten Wahlperiode ganz genau prüfen, welche Konsequenzen von Bund und Ländern, aber auch vor Ort in den Gemeinden und Kreisen für den Katastrophenschutz gezogen werden müssen. Und klar ist auch, dass für die Betroffenen die 30 Milliarden, die wir heute hier zur Verfügung stellen, eine ganz, ganz wichtige Hilfe sind. Aber auch rechtspolitisch machen wir einiges, um vor Ort gerade die Arbeitnehmer und die Unternehmen zu unterstützen. Denn wenn Arbeitnehmer und Unternehmer ihr Hab und Gut verloren haben, dann sollen sie sich nicht auch noch Sorgen um den Arbeitsplatz und auch nicht um ihren Betrieb machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Alternative zum Gang zum Insolvenzgericht die Insolvenzantragspflicht aussetzen, und zwar bis August 22, um den Unternehmen Luft zu geben, wieder auf die Beine zu kommen. Eine ganz wichtige Maßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kollege Fechner, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion?
Nein, wir haben wieder ein hohes Niveau der Debatte, das will ich nicht gefährden. Und die Hilfen sollen auch direkt bei den Unternehmen ankommen und nicht dazu dienen, alte Forderungen von Altgläubigern zu bedienen. Und auch das regeln wir, dass die Hilfen schnell ausgezahlt werden und vor allem, dass sie nicht weggepfändet werden können, sondern den Betrieben zur Verfügung stehen, damit dort die Jobs, an denen ja allzu oft die Familien hängen, dann auch gesichert werden. Eine ganz wichtige Maßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich ein ganz großes Dankeschön und meinen Respekt gerade den ehrenamtlichen Helfern in den Hochwassergebieten ausdrücken. Das ist wirklich großartig, was dort geleistet wird. Und einmal mehr reden wir im Bundestag nicht nur über das Ehrenamt und zeigen zu Recht unseren Respekt, sondern wir unterstützen gerade die Ehrenamtlichen in den Vereinen mit ganz konkreten Gesetzesänderungen, zum Beispiel heute hier. Ich finde es wichtig, dass wir die Online-Mitgliederversammlungen für Mitgliederversammlungen in den Vereinen verlängern und viele weitere scheinbar kleine, aber dann doch wichtige Verbesserungen und Erleichterungen für die Vereine heute hier beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein wirklich großer Respekt für das Ehrenamt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gerade im Vergleich mit den anderen Ländern, etwa in Europa, gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das haben wir engagierten Pflegekräften, Ärzten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt, aber vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die geduldig die zugegeben einschneidenden Corona-Maßnahmen eingehalten haben und denen, die sich impfen lassen haben. Aber gerade weil wir jetzt eine hohe Impfquote haben, können wir nicht nur alleine auf den Inzidenzwert abstellen, wenn wir prüfen, ob eine so große Gefahr in der Bevölkerung für die Bevölkerung besteht, dass die erheblichen Grundrechtseingriffe aus dem Infektionsschutzgesetz tatsächlich noch gerechtfertigt sind. Und deswegen ist es gut, dass wir heute ganz klar regeln, dass vor allem die Hospitalisierungsrate, also die Auslastung in unseren Krankenhäusern, entscheidend dafür ist, ob es noch einschneidende Corona-Schutzmaßnahmen braucht. Es ist gut, dass Herr Spahn und auch die Union, das will ich an der Stelle sagen, hier eingelenkt haben. Wir hätten das gerne schon im November gemacht, aber gut, dass wir jetzt wenigstens hier diese Abkehr vom Inzidenzwert als alleinigem Kriterium für die Corona-Schutzmaßnahmen heute hier beschließen können. Und das zeigt, dass wir auch diese Corona-Schutzmaßnahmen daran ausrichten, dass die Grundrechte der Bürger geschützt sind, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten wird und vor allem, dass alle wesentlichen Entscheidungen hier in der Volksvertretung, hier vom Bundestag getroffen werden, ist für mich eine ganz wichtige Feststellung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Hochwasserkatastrophe, ich komme zum Schluss, haben uns gezeigt, wie wichtig ein starker Staat, ein starker Sozialstaat ist. Und ich glaube, mit diesen Gesetzen heute, da zeigen wir, dass wir handlungsfähig sind und dass wir uns um die Bürgerinnen und Bürger in der Krise kümmern. Vielen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Detlef Spangenberg für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Schon wieder wollen Sie die Bürger täuschen, indem Sie in ein zustimmungsfähiges Gesetz, nämlich das Fluthilfegesetz, schikanöse, grundrechtsfeindliche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes einfügen. Wie schon in anderen Fällen, zum Beispiel beim Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern, Mai 21, das Gesetz zur Vereinfachung des Stiftungsrechts, Juli 21, das gleiche Spiel. Die Oppositionsparteien sollen durch diese Verknüpfungen von ganz unterschiedlichen Sachfragen gezwungen werden, Dinge anzunehmen, meine Damen und Herren, die die Oppositionsparteien gar nicht annehmen wollen. Das ist das Ziel, was sie hier uns auftragen. Diese unlautere Weise der Koalition ist nun schon parlamentarische Übung geworden, muss ich leider sagen. Dazu kommt, dass Änderungsanträge der Koalition kurzfristig mittels eilends einberufener Ausschuss-Sondersitzungen eingebracht werden, sodass sie nicht ausgewertet und beraten werden können. Dieses widerspricht parlamentarischen Gepflogenheiten. So zum Beispiel die letzte Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 2.9., wobei den Oppositionsfraktionen eine öffentliche Anhörung nach wie vor verweigert wird. Zu den hier geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz im Einzelnen ist zu sagen, der § 28 Absatz 1 bei der Feststellung der epidemischen Lage ist jetzt über die Maskenpflicht hinaus die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesen- oder Testnachweises für bestimmte Inanspruchnahme von Grundrechten notwendig, also die Einführung der sogenannten 3G-Regel. Meine Damen und Herren, es wird immer schlimmer in diesem Lande. Die Abkehr in Absatz 3 von den Inzidenzwerten als alleiniger Maßstab und Einbeziehung von Versorgungskapazitäten bei der Beurteilung der Situation ist sinnvoll und entspricht den Forderungen der AfD. Aber jetzt kommt es, meine Damen und Herren, in Absatz 7 kommt eine sehr bedenkliche Änderung, wurde schon angedeutet. Hier wird nach Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Formulierung dahingehend geändert, dass für die Bundesländer die Schwelle für Corona-Maßnahmen herabgesetzt wird. Ehemals musste sich die Krankheit ausbreiten. Jetzt genügt schon die konkrete Gefahr einer Ausbreitung. Das ist ein Einfalltor für subjektiv festgelegte Grundrechtseinschränkungen, die jeder nach Belieben für sich verwenden kann, meine Damen und Herren. Eine weiter bedenkliche Änderung in § 36 Infektionsschutzgesetz ermöglicht den Arbeitgebern bestimmter Berufsgruppen, Arbeitnehmer nach ihrem Impfstatus zu befragen und entsprechend zu handeln. Hat natürlich für Arbeitgeber eine wunderbare Möglichkeit, auch mal unliebsame auf andere Stellen innerhalb des Unternehmens oder ganz hinauszuwerfen. Auch wenn es zurzeit nur bestimmte Berufsgruppen betrifft, meine Damen und Herren, sagen wir, wäre den Anfängen, so auch zahlreiche Bürgerschreiben, die haben Sie bestimmt auch bekommen, Bedenken vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Datenschützer Ulrich Kleber, die auch hier wirklich große Bedenken äußern. Die Verschärfungen bei der Einreise nach Absatz 10, die 3G-Regelung für Bürger aus dem Schengen-Raum, die Sie auch eingeführt haben, ist in dieser Form nicht nachvollziehbar, da ja alle europäischen Staaten ähnliche Corona-Maßnahmen vornehmen. Und jetzt Ihre Aussage, meine Damen und Herren, die Freiwilligkeit der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Impfschutz bleibt unberührt, ist in unserer Sicht eine leere Worthülse, spricht Hohn im Zusammenhang mit Grundrechtseinschränkungen, denen Ungeimpfte unterworfen sind. Dies ist einem demokratischen Staat unwürdig. Recht vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 18 Monaten Corona-Pandemie können wir sagen, wir haben dieses Land gut beschützt. Wir haben Impfstoffe, die wirken und schützen. Und einer dieser Impfstoffe wurde in Rekordzeit hier in Deutschland erforscht und entwickelt. Und wir können gemeinsam stolz sein auf diesen Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland, der dieses fördert und ermöglicht. Und nun gilt es, Deutschland gut aus dieser Pandemie zu führen. Dafür ist das Impfen weiterhin zentral. Wir sind gut beim Impfen. Wir haben genügend Impfstoffe. Dafür haben wir als Union gesorgt. Und jede und jeder kann sich sofort impfen lassen in diesem Land. Aber wir sind noch nicht gut genug, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Infektionszahlen bei den Ungeimpften sind mehr als 10-mal höher als bei Geimpften. 90% der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind Ungeimpfte. Und das zeigt, Impfen macht den Unterschied aus. Und deswegen betonen wir dies in diesen Bereichen. Und ich habe, Herr Kubicki, so ein bisschen den Eindruck, Sie haben Drosten nicht verstanden. Denn er ist derjenige, der deutlich gemacht hat, er lässt sich impfen, weil er diesen Basisschutz haben möchte. Und das verändert die Lage. Er geht damit risikoloser in ins Infektionsgeschehen hinein. Und das macht den Unterschied in diesen Bereichen hinaus und nicht das, wie Sie es in diesen Bereichen auch tatsächlich darstellen, Herr Kubicki. Und wir werden auch mit Auffrischungsimpfungen den Impferfolg absichern. Wir beginnen jetzt bei den Hochbegabten, bei den Pflegebedürftigen, mit den Menschen, die auch besondere Immunerkrankungen haben. Das ist auch richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit der Beginn der Corona-Pandemie war vor allem der Inzidenzwert ein wichtiger. Dieser Parameter hat ein Stück weit an Bedeutung verloren durch den Impferfolg, den wir in diesem Land haben. Deswegen macht es viel Sinn, diesen nun als Maßstab zu ersetzen durch die Hospitalisierungsinzidenz, also durch die Frage, wie stark sind unsere Krankenhäuser in dem Bereich belastet. Das tun wir auch. Und wir setzen neue Maßstäbe, behalten allerdings die Inzidenz als einen Maßstab weiterhin, weil er wichtig ist für die Betrachtung des Infektionsgeschehens weiterhin. Und den Ländern obliegt es nun, zu bestimmen, wie die Schwellenwerte sind und wie die Art und Weise des Handelns in dem Bereich auch aussieht. Das ist sachgerecht, weil die Versorgungskapazitäten regional sind, weil sie überregional zum Teil organisiert sind. Wir sorgen damit für mehr Spielraum für die Länder und für passgenaue Lösungen vor Ort und auch landesweit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Lockdown wird es nicht mehr geben. Wir wollen durch diesen kommenden Herbst und Winter kommen mit Impfen, Hygiene, Maske und vor allem der 3G-Regel bei den Innenräumen. Und wenn jetzt davon gesprochen wird, dass das Auskunftsrecht des Arbeitgebers etwas ist, was überstürzt wäre, was gänzlich fremd wäre, dann darf ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir seit längerer Zeit eine Regelung im Infektionsschutzgesetz haben, nämlich den 23a, der genau für Krankenhäuser, für Reha-Einrichtungen, für teilweise von Pflegediensten und Arztpraxen die Möglichkeit vorsieht, genau dies abzufragen. Nicht, weil wir sagen, das macht in irgendeiner Weise einfach nur so, weil es für die Arbeitsorganisation wichtig ist, weil es für den Schutz der Menschen entscheidend ist, dass der Arbeitgeber auch weiß, ob seine Angestellten wie der Impfstatus der Angestellten in diesem Bereich tatsächlich ist. Und wir übertragen nun genau diese Regelung in ihrem Kern auf die Corona-Lage, weiten diese aus auf die Pflegedienste im stationären Bereich, auch die mobilen Pflegedienste und natürlich auf Kitas und Schulen. Und es macht doch Sinn, dass die Arbeitgeber ihre Arbeitsorganisation darauf abstellen können und Hygienemaßnahmen passgenau treffen können, ob ein Arbeitnehmer geimpft ist oder nicht. Und genau deswegen zum Schutz derer, die unseren Schutz am meisten bedürfen, die Jüngsten und die Ältesten. Deswegen machen wir diese Regelung. Und wir erfüllen damit auch unseren ethischen Auftrag, unser Land gut zu behüten und zu beschützen. Ich bitte um Zustimmung.
Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Markus Herbrand das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch mein Heimatort Gmünd in der Eifel ist durch das Hochwasser weitgehend zerstört worden. Allein in meiner Heimatkommune haben in dieser Nacht 9 Personen infolge des Hochwassers ihr Leben verloren. Und dass es nicht deutlich mehr waren, ist ein großes Wunder. Und auch die materiellen Schäden, sie sind apokalyptisch. Straßennetze, Ladengeschäfte, Kindergärten, Schulen, Vereinshäuser sind ebenso verloren wie ganz viele Privathäuser, inklusive der darin befindlichen Lebenserinnerungen. Viele haben dazu noch ihre Arbeit verloren, die Werkstatt des Handwerkermeisters, das Geschäft des Einzelhändlers, Restaurants, Hotels, alles weg, alles zerstört. Alle, die diese Nacht überlebt haben, werden sie nicht vergessen. Ich kenne viele Menschen persönlich, die um ihr Überleben gekämpft haben und sicher noch Jahre, vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang davon nicht loslassen werden können. Zu dieser Verzweiflung gesellt sich aber auch sehr große Dankbarkeit. Dank für die großartigen Hilfen, organisiert durch Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, viele Menschen, Landwirte, Unternehmen aus nah und fern, Rotes Kreuz, die über viele Wochenenden und Wochen kamen und auch immer noch kommen, um selbstlos zu helfen. Und hierfür ist selbstverständlich auch die solidarische Hilfe von Bund und Ländern notwendig. Bis heute ist allerdings auch schon sehr viel Zeit vertan worden. Es wäre daher richtig gewesen, bereits früher eine Sondersitzung einzuberufen, wie von uns gefordert. Jeder Tag früher, an dem die Gewissheit darüber herrscht, wie finanziell entschädigt werden kann, entlastet diese Menschen von diesbezüglichen Sorgen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie mir bitte auch die Gelegenheit, etwas nach vorne zu schauen. Wir dürfen mit dem heutigen Tag keinesfalls zur Tagesordnung übergehen. Viele der betroffenen Gebiete sind seit jeher ohnehin eher strukturschwach. Wenn wir jetzt nicht nachhaltig helfen, besteht die Gefahr, dass wir ganze Landstriche langfristig veröden. Deshalb 4 Aspekte, die mir wirklich wichtig sind. Der erste Punkt, die Hilfen müssen jetzt wirklich unbürokratisch, zeitnah und nachhaltig kommen. Unser Ziel muss es sein, den Menschen eine langfristige Bleibeperspektive zu geben, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber vor Ort. Der zweite Punkt, beim Neuaufbau der öffentlichen und privaten Infrastruktur darf es keine bürokratischen Hürden oder Denkverbote geben. Wir müssen die Chance jetzt nutzen, um nicht nur den Status quo wiederherzustellen, sondern die Regionen fit für die Zukunft zu machen, durch die Förderung beispielsweise energieeffizienter Heizungstechnik und in einen modernen Maschinenpark bei den Unternehmen. Dann stellen wir Weichen für die Zukunft. Zudem ist die Anbindung der ländlichen Räume von grundlegender Bedeutung für das zukünftige Mit- und Nebeneinander von Stadt und Land. Deshalb muss die langfristig debattierte Elektrifizierung der Eifelbahn von Köln in die betroffenen Regionen ganz oben auf die Prioritätenliste. Der dritte Punkt. Wir müssen weiterhin lernen, zukünftig besser mit solchen Katastrophen umzugehen. Das reicht von den Warnsignalen, ob digital und oder analog, bis hin zur Ausschöpfung der Potenziale bei den Aufräumarbeiten. Leider musste ich erleben, dass Hilfe vor Ort oft aus sehr formalen Gründen nicht geleistet werden konnte, obwohl die Bundeswehr oder das Technische Hilfswerk hochmotiviert schon vor Ort waren. Auch muss diese Hilfe dringend über längere Zeiträume gewährt werden, meines Erachtens zum Teil über Monate. Das brauchen die Menschen in den betroffenen Gebieten. Und viertens, als letzter Punkt, wir werden in den nächsten Monaten erleben, dass weniger das Geld, sondern mehr der Fachkräftemangel vor Ort zum Problem wird. Wir sollten deshalb auch da Ideen sammeln. Ich denke da beispielsweise an
Kollege Herbrand, Sie haben jetzt die Zeit, die der Kollege Kubicki Ihnen übrig gelassen hat, auch aufgebraucht. Sie müssen einen Punkt setzen.
Ein letzter Satz, bitte. Wir sollten da Ideen sammeln. Ich denke da beispielsweise an Solidaritätsaktionen über die Handwerkskammern in ganz Deutschland und vielleicht darüber hinaus. Lassen Sie uns bitte gemeinsam nach vorne schauen und den betroffenen Gebieten nachhaltig helfen. Herzlichen Dank. Bitte um Nachsicht.
Das Wort hat der Kollege Oliver Krischer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich den Worten des Kollegen Herbrand anschließen. Gmünd ist einer der Orte, wo es nach wie vor apokalyptisch aussieht. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und deshalb finde ich es gut, dass wir diese Fluthilfe hier auf den Weg bringen, dass wir diese 30 Milliarden zur Verfügung stellen. Umso absurder ist es ein bisschen von der Großen Koalition, dass das jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz hier verknüpft wird und eine merkwürdige Debatte gibt. Da hätten Sie sich mal einen Ruck geben sollen. Ich glaube, das wäre in die betroffenen Flutregionen ein gutes Signal gewesen, dass Menschen hier in Wahlkampfzeiten auch sehen, der Deutsche Bundestag handelt gemeinsam und führt nicht so eine merkwürdig gespaltete Debatte. Ich will aber auch sagen, 30 Milliarden, die werden in den Regionen wirklich gebraucht. Da kann ich mich nur anschließen, das ist wichtig. Aber die 30 Milliarden sind längst nicht das, was notwendig ist. Da kommt noch viel mehr obendrauf. Und wenn wir es nicht schaffen, aus dieser Flutkatastrophe die Konsequenzen zu ziehen, wenn wir jedes zweite oder dritte Jahr hier solche Pakete beschließen müssen oder noch öfter, dann wird dieses Land das nicht verkraften können, mal ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, der Zerstörung von den Existenzen und sonst noch, was da ansteht. Deshalb darf es nicht bei dieser Fluthilfe bleiben. Das Ganze muss Konsequenzen haben in allen Politikbereichen, meine Damen und Herren. Und da will ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn man in der Flutregion unterwegs ist, kann man da heute schon Zweifel bekommen. Die schöne Stadt Jülich weist ein neues Gewerbegebiet aus in einer Fläche, und da hat die Flut noch nicht mal so richtig schlimm zugeschlagen, in einer Fläche, die überflutet war, mit freundlicher Unterstützung der Landesregierung von Armin Laschet. Da werden gerade nach der Flut jetzt die nächsten Flutkosten produziert. Und wenn wir daraus nicht lernen, wenn wir jetzt schon wieder so weitermachen, dann haben wir die Botschaft dieser Flutkatastrophe nicht verstanden, meine Damen und Herren. So, und damit komme ich zu der Frage des Klimaschutzes. Weil es ist ja richtig, solche Ereignisse werden immer häufiger und immer heftiger auftreten. Das ist die eindeutige Botschaft der Wissenschaft. Und lieber Kollege Andreas Jung, Sie haben ja gerade gesagt, das Klimaschutzgesetz ist das Maß der Dinge, nach dem sich das alles ausrichten möchte. Dann würde ich aber darum bitten, dass auch danach gehandelt wird.
In diesem Klimaschutzgesetz ist für den Energiesektor ein Emissionsbudget für das Jahr 2030 drin, nachdem kein einziges Kohlekraftwerk in Deutschland mehr laufen darf. Wir haben aber heute Morgen hier gehört, dass sowohl Herr Laschet als auch Herr Scholz sagen, 2038 Kohleausstieg, das soll weiterlaufen. Sie halten sich heute schon vor der Wahl nicht an Ihr eigenes Klimaschutzgesetz. Wer soll Ihnen da abkaufen, dass Sie es nach der Wahl tun, meine Damen und Herren? Und das muss anders werden. Und deshalb sage ich zum Schluss, dieses Land, Deutschland, kann sich nicht länger eine Regierung aus CDU, CSU und SPD leisten. Das muss sich ändern. Das ist unbezahlbar, Ihre Politik, die Sie hier betreiben. Dankeschön.
Das Wort hat die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine THW-Helferin aus meiner Heimatgemeinde, die wie so viele andere in den Flutgebieten, in diesem Fall im Ahrtal, unterwegs war, hat mir erzählt, dass sie eine Christbaumkugel aus diesem Einsatz mit nach Hause gebracht hat. Eine Christbaumkugel, die im Morast, im Schlamm lag, neben vielen anderen und die die Dramatik dieser ganzen Flutkatastrophe symbolisiert. Von einer Sekunde auf die anderen war die heile Welt, die so eine Christbaumkugel auch symbolisiert, zerstört. Sachen, die über Generationen jedes Jahr in den Familien gebraucht und hochgehalten wurden, waren weg. Schulen, Spielplätze, Kindergärten, alles, was auch das Dorfleben, die Gemeinschaft vor Ort ausmacht, war nicht mehr da. Dinge wurden zerstört, aber eben auch Leben. Und in dieser Debatte wird deutlich, dass wir nach wie vor erschüttert sind und unser tiefes Mitgefühl ausdrücken für all das, was dort passiert ist. Wir bringen aber heute mit dem Aufbauhilfegesetz auch konkrete Maßnahmen auf den Weg, um den Opfern zu helfen. Durch einen schnelleren Aufbau der Infrastruktur, durch bessere Planungs- und Genehmigungsverfahren, durch Geld, das dort dringend gebraucht wird, jetzt und in den nächsten Jahren. Wir schaffen darüber hinaus mit Cell Broadcast die Grundlage für eine bessere Katastrophenwarnung in der Zukunft, im Flutgebiet natürlich, aber auch in der gesamten Republik. Und ich finde, über dieses Gesetz hinaus müssen wir noch zwei weitere Lehren aus dieser Katastrophe ziehen. Die erste ist, dass wir den Zusammenhalt in unserem Land weiter stärken müssen. Und das ist etwas, was meiner Fraktion sehr am Herzen liegt, wo wir auch in dieser Legislaturperiode mit der Ehrenamtsstiftung und mit vielen Erleichterungen für Ehrenamtler aktiv etwas dafür getan haben, dass wir diejenigen, die nicht fragen, sondern direkt losfahren und anpacken, unterstützen. Und das war wirklich beeindruckend, weil sowohl die Hilfsorganisationen wie auch viele Privatleute einfach angepackt haben. Sie sind hingefahren und haben geholfen, ob Handwerker, ob Landwirte, ob Privatpersonen. Und diese Selbstheilungskräfte der Gesellschaft, dieses subsidiäre Handeln von der kleinen Ebene, die sich selbst organisiert hat und in der ersten Sekunde schon handlungsfähig war, das ist wirklich beeindruckend und das müssen wir stärken. Und so sehen wir als Union auch den Staat, nämlich subsidiär. Wir sind nicht der Meinung, dass alles im Bund entschieden muss, dass alles zentral geregelt muss, dass einer für alle die gleichen Lösungen schaffen muss, sondern wir sind der Meinung, dass vor Ort im Kleinen die besten, die passgenauen Lösungen gefunden werden und dass wir als Staat, als Bund die Aufgabe haben, diese Selbstheilungsstrukturen vor Ort zu stärken, den subsidiären Gedanken zu stärken, den Staat zu denken vom Kleinen zum Großen. Und das ist eine große Aufgabe auch für die nächsten Jahre, dass wir sowohl das Ehrenamt wie den Zusammenhalt wie auch diesen subsidiären Gedanken des Staates weiter stärken. Und alle Studien zeigen, dass ein resilienter Staat vor allem dann eben resilient ist, wenn er diese dezentrale Struktur hat, wenn er diese Selbstheilungsstrukturen stärkt. Und auch das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre. Wir müssen die Art und Weise, wie wir Staat organisieren, überdenken. Und wir als Fraktion haben das angestoßen. Wir sagen, wir brauchen Reformen in der Art, wie wir als Staat, wie wir als Verwaltung, wie wir als Politik agieren. Wir können nicht so weitermachen wie in den letzten 200 Jahren, sondern Digitalisierung als Chance, anders zu handeln und die komplexen Herausforderungen, die wir haben, als Herausforderung zwingen uns dazu und machen es nötig, dass wir anders agieren als bisher. Und wir haben konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie wir das machen wollen. Wir sind die einzige Fraktion und die einzige Partei, die bis ins Detail in ihrem Wahlprogramm und den Papieren unserer Fraktion beschrieben hat, wie wir den Staat modernisieren, digitalisieren, schneller, flexibler und leistungsfähiger machen wollen. Und darauf wird es in den nächsten Jahren ankommen. Es geht nicht immer nur um mehr Geld, sondern es geht um strukturelle Änderungen. Wir haben die Vorschläge auf den Tisch gelegt und genau die wollen wir umsetzen, damit das, was in dieser Flut passiert ist, dass wir teilweise zwischen den Ebenen zu langsam waren, zu schwerfällig waren, nicht mehr passiert. Damit wir wirklich resilient sind in der Krise, aber auch für die großen, komplexen Herausforderungen unserer Zeit. Und dann haben wir die richtigen Lehren aus dieser Krise gezogen. Und das ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre.
Das Wort hat die Kollegin Claudia Moll für die SPD.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nicht einmal 8 Wochen ist es her, dass sich für viele Menschen alles änderte. Zehntausende verloren ihr Haus, ihr Geschäft, ihre Existenzgrundlage. 183 Menschen verloren ihr Leben. Nichts wird für ihre Angehörigen jemals wieder so sein wie zuvor. Auch in meiner Heimat, der Städteregion Aachen, wütete das Hochwasser. Ich habe die Bilder der Zerstörung noch vor Augen. Bilder aus Eschweiler, Stolberg und Röthken. Bilder der zerstörten Dörfer und Städte. Wie kleine Bäche zu reißenden Flüssen wurden, wie das Wasser ganze Straßen überflutete, Geschäfte und Wohngebäude komplett verwüstet wurden. Ich werde die Bilder von meinem zerstörten Krankenhaus und die Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen nicht vergessen. Ein älteres Ehepaar erzählte mir, dass ihr Haus, in dem sie all die Jahre lebten, komplett zerstört ist. Sie haben sich auf ihren Lebensabend gefreut und müssen sich nun eine neue Bleibe suchen. Menschen in einem Alter, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Nichts standen. Ich werde auch nie wieder diesen Gestank vergessen. Den Gestank von Schlamm, Öl, Benzin und Fäkalien. Doch statt ohnmächtig zu beobachten, wie das Hochwasser unsere Heimat zerstörte, zogen die Menschen die Gummistiefel an, krempelten die Arme hoch, leerten Keller und Gebäude und befreiten diese von Schlamm und Geröll. Ich war begeistert, als ich gesehen habe, wie Landwirte und Unternehmer schweres Gerät bereitgestellt haben, um all den Schutt wegzuräumen, ohne Geld, ohne Gegenleistung. Vor Ort und aus ganz Deutschland ist uns eine enorme Solidarität entgegengekommen. Menschen fuhren hunderte Kilometer bewaffnet mit Schaufel, Schneeschiebern und Bautrocknern, um zu helfen. Und sie erzählten mir, wie gerührt sie waren, dass die Menschen, die so schwer getroffen waren, sich auch noch um sie kümmerten und selbsthilfsbereit zu ihren Helfern waren. Der Zusammenhalt war und ist unglaublich. Das ist gelebte Nächstenliebe und verdient großen Respekt. Ob Brötchen schmieren, Kaffee ausgeben, Spenden sortieren oder Wasser abfüllen. Bis heute wird Unglaubliches geleistet, um die Menschen zu versorgen und zumindest ein Stück Normalität zurückzubringen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten lassen sich nicht unterkriegen. Sie haben jetzt vor allem eins redlich verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass ihre Dörfer und Städte wieder ihre Heimat werden, dass es ein bisschen wie früher vor der Katastrophe wird. Lassen Sie uns heute im Deutschen Bundestag ein Stückchen Hoffnung geben. Einer, der Hoffnung gibt, ist Olaf Scholz.
Kollegin Moll, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion?
Von wem?
Aus der AfD-Fraktion.
Ach Quatsch, nein. Ich bin unserem Finanzminister dankbar. Dankbar, dass er früh in die Hochwassergebiete gekommen ist. In meine Heimat, und er hat die richtigen Worte gefunden. Er sagte, das Leid, die Verluste, die schrecklichen Erinnerungen können wir nicht ungeschehen machen. Aber was wir mit Geld ersetzen können, das können wir mit Geld ersetzen. Und das ist das Versprechen, um das es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin daher froh, dass wir heute über 30 Milliarden abstimmen werden. 30 Milliarden Euro, weil wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen und eben nicht Regionen und Länder alleine lassen. 30 Milliarden, mit denen wir unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Heimat wieder aufbauen werden. Aber nicht nur Häuser, Straßen und Brücken sind zerstört. Auch Arbeitsplätze sind gefährdet. Das wird oft vergessen. Olaf Scholz hat deshalb zu Recht Betriebsräten, Gewerkschaftern und Geschäftsführern regionaler Firmen zugesichert, dass wir es nicht zulassen, dass durch das Hochwasser Arbeitsplätze verloren gehen und sie auf unsere Hilfe zählen können. Die Katastrophe ist für uns noch nicht vorbei, auch wenn einige Keller trocken und das Geröll teilweise beiseite geräumt ist. Stehen wir vor zerstörten Ladenzahlen, Wohnhäusern, Straßen und Brücken. Machen wir uns nichts vor. Der Wiederaufbau wird lange dauern und Kraft, Nerven und vor allem aber Geld kosten. Wichtig ist, dass das Geld über die Soforthilfe hinaus schnell und unkompliziert kommen muss. Bund und Länder müssen sich auf Hilfen mit möglichst wenig Bürokratie und kurzen Verfahren einigen. Wir dürfen die Hoffnung, die wir heute geben, nicht durch Vorschriften und Auflagen zerstören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns Hoffnung geben. Hoffnung geben für die Menschen, die vor ihren zerstörten Häusern stehen, die nicht wissen, wann ihre Kinder wieder in die Dorfschule gehen können, die nicht wissen, ob sie jemals wieder in ihr Haus können, ihren Laden eröffnen können und die nicht wissen, wann ihr normales Leben zurückkehrt. Ich danke Ihnen.
Zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Martin Sichert das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Das sagte erst am 6. Juli diesen Jahres Ihr SPD-Minister Heiko Maas. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, dass schon zum 7. Juni die Priorisierung aufgehoben wurde und jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden kann. Wie kann es dann sein, dass heute auf Initiative der SPD weitere Einschränkungen beschlossen werden? Und wie glaubwürdig ist die SPD, wenn die Worte ihrer Minister nicht mal ein paar Wochen lang Geltung haben?
Möchten Sie erwidern? Dann haben Sie das Wort.
Ich habe zwar gerade über die Flutkatastrophe gesprochen, aber Sie sind ja immer so ein Verfechter der Meinungsfreiheit. Und wissen Sie was? Ich bin der Meinung, dass ich Ihnen darauf nicht antworten muss.
Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Nacht zum 15. Juli war das ein unglaubliches und lange bis dahin nicht dagewesenes Starkregenereignis, das ganze Teile des Ahrtals und der Eifel zerstört hat. Und viele von Ihnen werden die Bilder auch noch im Kopf haben, die verzweifelten Gesichter, die Schäden, die an Kriegsgebiete erinnert haben. Und wenn wir heute ein großes Aufbauhilfegesetz im Volumen von 30 Milliarden Euro beschließen, dann ist es nicht nur eine gewaltige wirtschaftliche Hilfestellung, es ist vor allen Dingen ein Zeichen der Solidarität mit dieser Landschaft, mit dieser Region und mit den Menschen, die dort leben und so schlimm zu leiden hatten und haben. Und dass wir uns das leisten können, 30 Milliarden Wiederaufbauhilfe, dass wir uns das leisten konnten, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit 300 Milliarden Euro auszugleichen, das ist die Leistung einer Haushalts- und Finanzpolitik dieser Bundesregierung in den vergangenen 10 Jahren. Liebe Frau Lötsch, Sie haben gefragt, Sie wollen vor der Wahl wissen, wie die Rechnung bezahlt wird. Ich kann es Ihnen sagen, zwischen 2014 und 2020 haben wir jedes Jahr ausgeglichene Haushalte gehabt. Diese Solidität in der Finanzpolitik ist die Grundlage dafür, dass wir solche Herausforderungen bewältigen können. Und die Entfesselung der Wirtschaft wird es uns auch in Zukunft ermöglichen, diese Kosten zu bezahlen und wieder auszugleichen. Wir setzen auf Entfesselung und nicht umgekehrt auf Knebelung der Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch weitere Maßnahmen neben dem Geld ergriffen, beispielsweise die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und ich bin froh, die Bundesregierung und das Bundesjustizministerium haben das bis Oktober vorgeschlagen. Ziemlich weltfremd, um ehrlich zu sein. Denn in der jetzigen Situation geht es ja nicht darum, dass man irgendwelche Rechnungsbelege aus dem Schlamm rekonstruiert. In der jetzigen Situation geht es ums nackte Überleben von Betrieben, dem Schutz von Arbeitsplätzen. Und deswegen war es der Vorschlag von Armin Laschet, diese Regelung bis Ende Januar des nächsten Jahres mit Verlängerungsoption zu machen, damit man die Prioritäten richtig setzen kann, damit man das eine nach dem anderen tun kann, damit man den Menschen die Luft zum Atmen gibt. Das war der Vorschlag von Armin Laschet. Wir setzen es heute um. Und ich fand es sehr bemerkenswert, was hier gesagt worden ist zu der zweiten großen Krise und Herausforderung, die wir parallel zu bewerkstelligen haben. Den Weg raus aus der Covid-19-Pandemie. Und deswegen, lieber Herr Kubicki, habe ich das wirklich auch nicht so ganz verstanden, was Sie in Ihrer Rede gesagt haben. Denn wir setzen heute etwas gesetzlich um, was wir in der vergangenen Sitzungswoche postuliert haben. Und das alleine ist kein Eingriff in Grundrechte. Das, was wir heute machen mit der Änderung des Paragraphen 28a, das ist der Weg aus der Pandemie heraus. Wir schaffen mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten. Und das machen wir verantwortungsvoll, weil wir reagieren auf die Situation. Weil wir sagen, die Neuinfektionsinzidenz, die sagt zwar etwas über die Dynamik aus, und die ist gewaltig. Am 28. Juni hatten wir 431 Neuinfektionen. Heute haben wir 14.000 täglich. Das ist der Unterschied.
Kollege Frey, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Dehm?
Ja, selbstverständlich.
Herr Kollege Frey, ich habe den Kollegen Kubicki verstanden und möchte es noch mal an Sie fragen. Warum gibt es keine kostenlosen Antikörpertests? Mit Antikörpertests, wenn sie kostenlos ausgegeben werden, haben Sie zwar nicht mehr die Kontrolle, wo kommen die Antikörper her, unbemerkt Genesene, vielleicht auch Sputnik V oder welche anderen Impfstoffe auch immer, aber Sie haben Antikörper. Und Antikörper in einer gewissen Menge sind ausreichend, eine neue Infektion, den Krankheitsausbruch auch erheblich zu beeinflussen. Und letzte Frage, Sie haben die Finanzpolitik so gepriesen des Bundes. Der Städtetag, die Gemeinden ächzen auf dem letzten Loch. Es sind die Warnsysteme, die eingesparten Warnsysteme, die Feuerwehren, die eben auch in der Bedrängnis waren bei der Überschwemmung, wäre es nicht an der Zeit, das Loblied über die Vergangenheit etwas kritischer zu sehen, um in Zukunft mehr in die Warnsysteme bei einer solchen Überschwemmungskatastrophe zu setzen?
Lieber Herr Kollege Dehm, ich möchte gerne Ihre zwei Fragen beantworten. Zum Ersten, wir haben genügend Möglichkeiten zum Schutz und zur Immunisierung. Jeder hat die Möglichkeit und die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Wer das nicht möchte, hat die Möglichkeit, sich testen zu lassen und dann am gesellschaftlichen Leben auch mit anderen, auch mit denen, die er nicht kennt, entsprechend teilhaben zu können. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, möchte ich Ihnen auch gerne beantworten. Wir haben im letzten Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Rekordsteuereinnahmen gehabt. Jedes Jahr höhere Steuereinnahmen als im Jahr zuvor. Und das galt nicht nur für den Bund, das galt auch für die Länder und das galt auch für die Kommunen. Die Kommunen haben Investitionshaushalte wie lange zuvor nicht gehabt. Und deswegen ist es an der Aufgabe jeder politischen Ebene, seine Aufgaben entsprechend zu bewältigen. Und im Bereich des Katastrophenschutzes ist die Zuordnung der Zuständigkeit in unserer Verfassung so, dass sie den Ländern und den Kommunen zugeordnet ist. Und viele kriegen das ja auch ganz hervorragend hin. Und der Bund unterstützt es. Deswegen haben wir beispielsweise Warn-Apps. Deswegen haben wir jetzt beispielsweise auch in der analogen Alarmierung ein 88-Millionen-Euro-Programm aufgelegt, um Sirenen zu machen. Wir hatten mal 80.000 funktionstüchtige Sirenen in Deutschland. Heute sind es 15.000. Das war nicht der Bund, der zu einer solchen Entwicklung geführt hat, sondern es waren die Kommunen, die diese Sirenen abgebaut haben. Wir unterstützen sie jetzt, dass sie sie wieder ertüchtigen und aufbauen können. Wir investieren in das Cell-Broadcasting, meine Kollegin Schön hat das erwähnt, um sozusagen den Teppich an Warnsystemen dichter zu weben und damit den Schutz der Bevölkerung weiter zu verbessern. Das ändert aber nichts daran, dass es eine eigene, originäre Zuständigkeit des Bundes in der Katastrophenhilfe nicht gibt. Das ist die verfassungsrechtliche Lage. Das sollte man auch zur Kenntnis nehmen.
Kollege Frey, ich habe noch immer die Uhr angehalten. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen, bin aber gehalten, dafür zu sorgen, dass sich Ihr Redebeitrag nicht verdoppelt oder verdreifacht. Ich habe eine Meldung des Kollegen Kubicki zu einer Frage oder Bemerkung und ich habe eine Meldung des Abgeordneten Kleinwächter. Lassen Sie diese noch zu und schaffen Sie es dann, wenn beide das hintereinander weggemacht haben, gemeinsam zu beantworten?
Das schaffe ich.
Gut, dann bitte.
Herr Kollege Frey, dass Sie mich nicht verstanden haben, habe ich an Ihren Ausführungen festgestellt. Jetzt versuche ich noch mal zu erklären, worum es mir geht. Mit dem Infektionsschutzgesetz der Novellierung im März letzten Jahres hat der Gesetzgeber die Idee verfolgt, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Jetzt steht da drin eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems. Die Idee war und ist immer noch, wenn alle vulnerablen Gruppen und die Älteren, zu denen ich auch gehöre, geimpft sind, jedenfalls mit einer Quote bei ungefähr 85%, dann besteht keine Gefahr mehr, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, weil die jüngeren Jahrgänge, selbst wenn sie infiziert sind, nur einen schwachen Verlauf haben, wenn sie überhaupt Symptome zeigen. Je jünger, desto weniger intensiv. Das ist die Idee der Dänen, die vor 8 Wochen genau dem gefolgt sind und erklärt haben, wir haben alle über 50 Jahre, soweit sie wollten, geimpft. Deshalb können wir alle Maßnahmen aufheben. Jetzt zum 10. heben sie alle Maßnahmen auf, weil klar ist, das Gesundheitssystem kann nicht überlastet werden. Und die spannende Frage steht im Raum, warum machen wir das nicht in gleicher Weise? Wo ist die Sorge, die Sie haben? Und das ist vielleicht etwas, was Sie der deutschen Bevölkerung erklären müssen. Wann ist denn der Punkt erreicht, von dem Sie sagen, wir hören mit allen Maßnahmen auf, wenn alle 0- bis 12-Jährigen geimpft sind? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Der Abgeordnete Kleinwächter hat noch das Wort. Und dann
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Frey, ich möchte noch mal an die Frage des Herrn Dr. Dehm anschließen, die Sie nicht wirklich meiner Einschätzung nach beantwortet haben, nämlich nach den Antikörpertests. Was ist das für eine Strategie, die Sie hier fahren, dass Sie grundsätzlich gesunden Menschen, die sich keine Impfung gegeben haben, misstrauen, gleichzeitig Privilegien ausstellen wollen für diejenigen, die geimpft oder genesen sind, und dann aber gleichzeitig einen medizinischen Indikator, der uns eine relativ verlässliche Aussage darüber gibt, ob sich jemand noch mal reinfizieren kann und ob in diesem Fall eine starke Infektiosität, ein besorgniserregender Krankheitsverlauf auftreten kann, dass Sie diese medizinischen Hinweise negieren. Ein solcher medizinischer Hinweis ist in der Tat das Vorliegen von neutralisierenden Antikörpertests. Das kann im Labor durchgeführt werden. Weshalb negieren Sie die Existenz dieser Tests und binden Sie überhaupt nicht in die entsprechende Corona-Strategie der Bundesregierung ein? Warum lassen Sie Menschen, die beweisen können, dass sie Antikörper haben, dass sie keine Gefahr für die Gesundheit sind, komplett abblitzen und stellen sie im Prinzip in eine diskriminierte Position zusammen mit all denen, die ohnehin gesund sind und jetzt sich mit Tests qualifizieren müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Warum keine kostenlosen Tests? Warum überhaupt Tests zur Teilnahme an der Gesellschaft? Das ist diskriminierend und es ist vor allem medizinisch nicht angezeigt.
Sie haben das Wort zur Antwort.
Geschätzter Herr Kollege Kubicki, bei allem Respekt, aber Sie haben mich ja nach einer gesundheitlichen Frage und gefragt und haben eine eigene Einschätzung gegeben. Ich würde Ihnen jetzt in gesundheitspolitischer Hinsicht höchstens ein bisschen mehr vertrauen als dem Bundesaußenminister, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Und deswegen will ich Ihnen ganz klar sagen, natürlich haben wir Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nicht impfen lassen können. Dazu gehören beispielsweise Schwangere, dazu gehören bestimmte Krankheitsindikationen und dazu gehören auch 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren, von denen ich diese pauschale Aussage, dass sie ungefährdet sind in dieser Situation und eine Durchseuchung völlig unproblematisch wäre, unverantwortlich finde. Und deswegen schließe ich mich dem ausdrücklich nicht an. Und Herr Kleinwächter, ich kann einfach nur noch mal das Gleiche wiederholen. Es gibt eine umfassende Schutzstrategie. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann und wie man darlegen kann, dass man eben nicht infektiös ist. Das Ganze ist immer auch eine Frage von Ressourcen, eine Frage von Geld. Wir geben allein für Testungen Milliardenbeträge in diesem Jahr aus. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, sich hier auch entsprechend zu konzentrieren. Lassen Sie mich einen letzten Punkt machen an dieser Stelle. Wir haben in diesem Gesetz auch deutlich gemacht, dass es ein Fragerecht des Arbeitgebers geben muss, beispielsweise in Seniorenheimen, in Kitas, in Schulen. Dass wir es nicht geschafft haben, das auch auf andere Arbeitgeber zu übertragen, finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ich will nur an einem Beispiel demonstrieren, was es bedeutet. Gehen Sie als Gast in ein Restaurant, dann müssen Sie geimpft sein, dann müssen Sie getestet sein. Aber der gleiche Wirt darf seinen Koch und seinen Kellner nicht fragen, ob er geimpft oder getestet ist. Das ist doch an Absurdität überhaupt nicht zu überbieten. Und deswegen finde ich es schlimm, dass wir das allein deshalb nicht hingekriegt haben, weil die Gewerkschaften dagegen waren. Mit Klientelpolitik sollten wir Schluss machen. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe 2021 und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Zum Tagesordnungspunkt 2a liegen mir zahlreiche schriftliche Erklärungen zur Abstimmung gemäß § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Diese nehmen wir auch entsprechend zu Protokoll. Der Haushaltsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.275 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 32.039 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegen zwei Änderungsanträge der Fraktion der FDP vor, über die wir zuerst abstimmen. Änderungsantrag auf Drucksache 32.309. Wer stimmt für den Änderungsantrag? Das ist die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Änderungsantrag auf Drucksache 32.310. Wer stimmt für den Änderungsantrag? Die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Die Fraktionen der AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen haben beantragt, über den Gesetzentwurf getrennt abzustimmen. Entsprechend der Anträge stimmen wir zum einen ab über Artikel 12 und 13, Änderung des Infektionsschutzgesetzes und Einschränkung von Grundrechten. Hierzu hat die Fraktion der AfD namentliche Abstimmung verlangt. Zum anderen stimmen wir ab über Artikel 15 und 16, Änderungen des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie Änderungen des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Darüber hinaus stimmen wir über den Gesetzentwurf im Übrigen ab. Ich rufe zunächst auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Ich bitte diejenigen, die diesem Teil des Gesetzentwurfs zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die übrigen Teile des Gesetzentwurfs sind einstimmig angenommen. Ich rufe nun auf die Artikel 15 und 16 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer mit Enthaltung? Niemand. Die Artikel 15 und 16 des Gesetzentwurfs sind mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Ich rufe schließlich auf die Artikel 12 und 13 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Ich bitte Sie zu beachten, dass je nach Dauer der nun folgenden Abstimmungen und Tagesordnungspunkte gegebenenfalls vor der Schlussabstimmung bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung eine kurze Sitzungsunterbrechung erfolgen kann. Bitte entfernen Sie sich nicht so weit vom Plenarsaal und dem Abstimmungsgeschehen. Die namentliche Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben 30 Minuten Zeit für Ihre Stimmabgabe. Es stehen 8 Urnen zur Verfügung. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht und ich verstöße gegen diese Pflicht mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden werde. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, hierauf zu achten. Bitte denken Sie an die weiteren Abstimmungen, die unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung erfolgen. Bleiben Sie daher bitte noch einen Moment hier. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist offensichtlich der Fall. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über Artikel 12 und 13 des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, CSU und SPD in der Ausschussfassung. Die Abstimmungsurnen werden um 15.05 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Tagesordnungspunkt 2b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf Drucksache 32.275 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktionen der AfD auf Drucksache 32.089 mit dem Titel Unterstützung für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 2c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zu dem Antrag der Fraktionen der AfD mit dem Titel Baurecht ändern, Hilfe für Flutopfer priorisieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.258 den Antrag der Fraktionen der AfD auf Drucksache 32.088 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 2d. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Bevölkerungsschutz statt Klimaschutz. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.273 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 32.084 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 2e. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen der FDP zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe. Schnelle Hilfe für Betroffene der Hochwasserkatastrophe. Der Haushaltsausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.275 den Gesetzentwurf der Fraktionen der FDP auf Drucksache 31.715 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Wer enthält sich? Niemand. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Tagesordnungspunkt 2f. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel 10 Punkte für Klimaresilienz und Katastrophenmanagement. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.273 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 32.080 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der AfD-Fraktion, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 2g. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Katastrophen- und Hochwasserschutz jetzt stärken. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 32.275 den Antrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 32.043 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 1.